Professor Kuhlenkamp vom Düsseldorfer Landeskrankenhaus führte auf einem Kongress aus, dass die Hälfte der Patienten der Landeskrankenhäuser entlassen werden könnten, wenn die Gesellschaft bereit wäre, sie zu integrieren. Bereit wäre also, ihr Misstrauen, ihre Angst, ihre Abwehr dem psychisch Kranken gegenüber zu überwinden.
Hallo und guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Ihr hattet die Wahl, ihr habt gewählt und jetzt soll's weitergehen. Naja, aber wie? Die Welt ist weiterhin ziemlich in Unordnung, in Unruhe und was soll ich da hier von meiner kleinen Stelle aus denn auch nur zu sagen? Es ist wirklich sehr, sehr weitreichend, was an Veränderungen ansteht. Und es wird uns alle in vielerlei Hinsicht betreffen. Heute schaue ich nochmal zurück. Und zwar im Zusammenhang mit einem weiteren Redebeitrag der Bundestagsdebatte über die Psychiatrie-Enquete. Einmal aus dem Bundestag von 1979. Vorher aber eine Rede von Peter Michael König zum Thema Psychiatrie-Enquete, und zwar am 17. April 1970. Er war damals SPD-Abgeordneter und später aber zur CDU gewechselt. In der zweiten Rede, die heute nach dem Musikteil kommen wird, spricht nochmal Walter Picard von der CDU zu den Antworten, denen die Bundesregierung auf die Untersuchungsergebnisse der Psychiatrie-Enquete gegeben hat. Wiederum sehr interessante Reden und Debatten. Ich finde es spannend und hoffe, dass ihr dem auch einiges abgewinnen könnt. Im Musikteil wird Bernd Niekbuhr noch viel weiter zurückgehen als ich mit meinem Thema, nämlich so in die 60er, sogar in die Mitte 50er Jahre, mit zwei Titeln, Sugar on the Line und Poem Electronic. Ihr werdet hören, was er dazu sagt und wie sich die Musik dann anhört. So, wir steigen jetzt auch gleich ein mit der Rede von...
Meine Damen und Herren, das Wort hat der Abgeordnete König.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Zeiten der Schlangengrube sind vorbei. Die Psychiatrie hat neben den anderen medizinischen Fachdisziplinen eine grundsätzlich gleichwertige Stellung erhalten. Die medikamentöse Behandlung, die Verhaltenstherapie, deren Methoden auf exakten Experimenten beruhen, und die Soziotherapie haben seelischen Erkrankungen heilbar gemacht oder wesentlich gebessert. Artikel 2 des Grundgesetzes Absatz 1 garantiert das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und in Absatz 2 das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Wenn die Bundesregierung aufgefordert wird, eine Enquete über die Situation der Psychiatrie in der Bundesrepublik zu erstellen, kann dies nur unter diesen Gesichtspunkten geschehen. Das heißt, zwei Forderungen müssen im Vordergrund stehen. Erstens die Herausführung aus der Krankheit. Zweitens die Hineinführung in die Gesellschaft. Der Antrag der CDU-CSU zu diesem Problembereich ist in dieser Beziehung zu knapp formuliert. Die Bundesregierung sollte prüfen, den Fragenkatalog zu erweitern, um auch die Erfahrungen des Auslandes auf diesem Gebiet uns voll und ganz nutzbar zu machen. Außerdem geht es um die Prioritätensetzung, ohne die man keine Organisationsformen auch im Bereich der Psychiatrie wirksam werden lassen kann. Zum Beispiel muss der Untersuchung über die stationären Dienste für psychisch Kranke die Frage vorangestellt werden, wie groß psychiatrische Krankenhäuser sein müssen, um einen optimalen therapeutischen Effekt zu haben. Der Erlass zum Mental Health Gesetz in den USA von 1955 sprach sich erstmal deutlich für einen Abbau der Riesenanstalten aus, die in den USA bis zu diesem Zeitpunkt bis zu 12.000 Betten umfassten. Auch in der Bundesrepublik gibt es noch zu viele große, um nicht zu sagen Mammut-Landeskrankenhäuser. Außerdem muss die Frage geklärt werden, ob psychisch kranke Rechtsbrecher nach § 42b Strafgesetzbuch und Oligophrene nicht ausschließlich in für sie bestimmten Krankenhäusern unterzubringen sind. Kleinere Krankenhäuser bedeuten aber auch ein Mehr an Krankenhäusern. Hinzu kommt, dass die Patientenzahlen in den psychiatrischen Krankenhäusern steigen. In den Landeskrankenhäusern des Landschaftsverbandes Rheinland zum Beispiel von 9.527 im Jahre 1956 auf 11.810 im Jahre 1969, also ein Anwachsen um rund 25%. In der Bundesrepublik stehen auf 100.000 Einwohner 176 Betten zur Verfügung, während in den USA 450 Betten und in Schweden 420 Betten vorhanden sind. Dabei muss man berücksichtigen, dass in den verschiedenen Industrieländern die errechneten Promille Bedarfszahlen psychiatrischer Krankenhausbetten unterschiedlich sind. So führen hier auch Schweden mit 4,2 Promille Bedarfszahl vor den USA mit 4,0 Promille, während die Bundesrepublik nur 1,9 Promille Bettziffern angab. Auch hier muss die Planung vor allem dem zu erwartenden Bedarfsanstieg gerecht werden. Die Untersuchung muss hier die echte Bedarfsziffer feststellen, da durch eine fehlende Krankenstatistik in der Bundesrepublik diese Zahl schwer zu ermitteln ist. Die Kenntnis der Bedarfsziffer sichert aber erst eine dem Problem adäquate Planung. Mit geschätzten 10% ist da wenig anzufangen, umso mehr nicht alle in diesen 10% befindlichen Kranken einer stationären Behandlung bedürfen. Ein weiteres wesentliches Problem ist das des Arzt-Patientenschlüssels. In Dänemark kommen auf 46 Patienten ein Arzt, in Schweden auf 54 einer, beim Landschaftsverband Rheinland auf 80 einer und in der Bundesrepublik insgesamt auf 125 einer und nicht, wie glaube ich irrtümlich in der Begründung des Antrages, des vorliegenden Antrages steht, auf 300 einer. Die Planungen einer Verbesserung dieser Situation können nur langfristig sein, da mehr psychiatrische Fachärzte ausgebildet werden müssen. Im Übrigen muss man auch an eine Erweiterung des Pflegepersonals denken. Für die stationären Dienste ist in Ergänzung zum Antrag der CDU/CSU zu fordern, dass die Errichtung von Aufnahme- und auch Rehabilitationskliniken besonders geprüft wird. Die Aufnahmekliniken müssen ein Höchstmaß an diagnostischen Möglichkeiten bieten, um falsche oder ungerechte Einweisungen zu vermeiden. Dies umso mehr, als das Gesetz für Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten des Landes Nordrhein-Westfalen im Interesse des Patienten eine bessere Erfassung über die Gesundheitsämter regelt. Professor Kuhlenkamp vom Düsseldorfer Landeskrankenhaus führte auf einem Kongress aus, dass die Hälfte der Patienten der Landeskrankenhäuser entlassen werden könnten, wenn die Gesellschaft bereit wäre, sie zu integrieren. Bereit wäre also, ihr Misstrauen, ihr Angst, ihre Abwehr dem psychisch Kranken gegenüber zu überwinden. Die Rehabilitationskliniken im Ausland schon sehr erprobt, bilden hier die Zwischenstation zwischen Krankenhaus und der Gesellschaft. Diesem Rehabilitationsdienst muss ein Resozialisierungsdienst angefügt werden. Das heißt, allein mit der Errichtung von Nacht- und Tageskliniken, von Halbtags- und Wochenendkliniken, von Walk-in-Departments in Großstadtkliniken ist es hier nicht getan. Vor allen Dingen müssen in einem Resozialisierungsdienst die zukünftigen Kontaktpersonen der psychisch Kranken miterfasst werden. Das sind insbesondere die zukünftigen Arbeitskollegen, Fürsorgerinnen, Sozialarbeiter, Lehrer und Pfarrer. Nur so kann die Intervention zur Rehabilitation fortgesetzt werden. Diese Forderung nach Erfassung und Untersuchung der Resozialisierungsdienste vermisse ich im Katalog der CDU über die nicht stationären offenen Dienste. Meine Damen und Herren, zu den Untersuchungen unter Punkt 4 des vorliegenden Antrages, die Problembereiche, die hier gefordert werden, im Besonderen zu einer Untersuchung zu unterziehen, vermisse ich zwei Bereiche, die eigentlich in steigendem Maße Beachtung finden müssen, nämlich einmal die Jugendlichen psychisch Kranken und zum zweiten Mal die Suchtkranken. Herr Kollege Martin hat dankenswerterweise auf den einen Bereich hier aufmerksam gemacht, nur ich vermisse ihn im Antrag und ich glaube, dass wir in der Ausschussberatung die nötige Aufmerksamkeit diesen Problemen zuwenden können. In unserem sich komplizierenden Gesellschaftssystem, meine Damen und Herren, müssen wir, wie hier festgestellt wurde, mit einer steigenden Zahl von psychisch Auffälligen rechnen. Die sensiblen Naturen und hier die Jugendlichen sind in besonderem Maße diesen Belastungen ausgesetzt, die immer häufiger zu echten psychischen Erkrankungen führen können. Diese Erkrankungen sind mehr und mehr auf soziale Einflüsse zurückzuführen und somit ein soziales Phänomen. Aus diesem Grunde muss die Jugendpsychiatrie in dieser Untersuchung besonders berücksichtigt werden. Und zu den Suchtkranken. Zum Beispiel hat die Zahl der Alkoholkranken in den rheinischen Landeskrankenhäusern von 1962 bis 65, also in 4 Jahren, sich fast verdoppelt, nämlich von 302 auf 571. Auch die zu beobachtende steigende Einnahme von Rauschmitteln in den Industriestaaten, vor allem bei Jugendlichen, bedarf einer genauen Untersuchung. Mit Verdammungsurteilen allein ist hier überhaupt nichts zu erreichen. Auch nützt es wenig, nur nach rigoroseren polizeilichen Maßnahmen zu schreien. Die Untersuchung sollte sich vor allem auch mit der Erarbeitung einer sinnvollen und sachgerechten Aufklärung der Öffentlichkeit befassen. Der steigende Konsum des im Anfangsstadium relativ ungefährlichen Haschischs stellt uns vor die Frage, inwieweit Haschisch nur eine Übergangsstufe zu weit gefährlicheren Rauschmitteln ist. Meine Damen und Herren, in einer Welt, die schwieriger und schwieriger für den Einzelnen überschaubar ist, in der die technischen, die automatisierten und programmierten Abläufe unserer Zeit das Geschehen bestimmen, ist es für den Einzelnen immer schwieriger, sich in seiner Umwelt und in der Gesellschaft insgesamt zu behaupten. Die Psychiatrie wird im besonderen Maße die Aufgabe haben, dieser Herausforderung an die menschliche Gesundheit unserer Zeit mit einer Antwort zu geben. Wir müssen ihr dabei helfen, damit die psychisch Kranken von ihrer schrecklichen Isolation der Gesellschaft gelöst werden.
Meine Damen und Herren, ich darf in Ihrem Namen Kollegen König die herzlichen Glückwünsche zu seiner ersten Rede in diesem Hohen Hause.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Du gehst heute wieder weit zurück in die Geschichte. Mir fielen neulich auch wieder ein paar Platten in die Hände, die ich vor sehr langer Zeit erworben habe und die ich immer noch gern höre. Zeitlose Musik eben. Klar, wenn es um Rock- und Popmusik geht, da liegen die Wurzeln im Blues ohne Frage. Und eine der Platten, eine der für mich wichtigsten Platten, die ich mir damals gekauft habe, kam von der Ainsley Dunbar Retaliation und hieß Tamar from Ainsley and the Boys und erschien 1969. Klar, ich hatte schon LPs der Beatles, der Stones, der Animals und noch ein paar andere, aber die hatten eben auch Hitsingles und die Ainsley Dunbar Retaliation war eine ausgesprochene Albumband. Ainsley Dunbar war Schlagzeuger und die Band spielte typisch englischen Bluesrock. Wie viele andere Musiker hatte auch Ainsley bei John Mayall gespielt, bevor er seine eigene Band ins Leben rief. Die Retaliation brachte es auf 4 Alben, dann löste die Band sich auf. Ainsley Dunbar spielte in der Folgezeit mit unzähligen Bands, die in der Welt des Rock'n'Roll von Bedeutung waren. Frank Zappas Mothers of Invention, Jeff Beck, David Bowie, Lou Reed, UFO und bei mehreren Alben von Journey, die er aber wieder verließ, weil sich die Band zu sehr in Richtung Mainstream-Rock orientierte. Wir hören Sugar on the Line.
Can't be free, you never satisfy me. Believe we're gonna do it all night. Take off your slippers, let your whole feet rest. We'll be butt jumping all night long. There's no small thing trying to push your swing. If you can make it, break it, baby, that's right. If you can be free, you never satisfy me. Get back where your lungs belong. Sugar on the line, sugar on the line. Make it mellow, make it taste so fine. Sugar on the line, sugar on the line. Make it mellow, make it taste so fine. Don't call me sugar till you've done your time.
Wer wissen will, wie eine Schmalzlocke bzw. ein Quiff aussieht, sollte sich mal das Cover von The Mum from Ainsley and the Boys ansehen. Die Jungs im Teddyboy-Outfit. Allein das ist schon sein Geld wert. Kommen wir zum nächsten Künstler. Auch diese Platte habe ich mir damals in Düren im Musikhaus Nickel gekauft. Ein Rundfunkladen, der auch eine ganz manierliche Plattenabteilung hatte. Mit Kabinen, in denen man die Platten noch selbst auflegen und anhören konnte. Those were the days. Den Laden gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Aber das Album und viele andere Alben, die ich da gekauft habe, habe ich immer noch. Dieses Album, um das es jetzt geht, hat den Nickel nicht vorrätig. Das musste ich bestellen. Ist auch keine Populärmusik, sondern neue Musik. Also, wie es bei Monty Python heißt, and now for something completely different. Edgar Varèse. Geboren 1885 in Paris, studierte er zunächst heimlich Musik, weil sein Vater, selbst Ingenieur, auch für seinen Sohn eine Ingenieurslaufbahn geplant hatte. Später studierte Edgar Varèse dann noch Mathematik und Naturwissenschaften, aber eben auch Komposition. Und er war als Dirigent tätig. Außerdem spielte er Schlagzeug im Orchester. Kleine Verbindung zu Ainsley Dunbar. Kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs wanderte er in die USA aus, wo er seine ersten wichtigen Kompositionen schuf. Die Einbeziehung von Umweltgeräuschen in seine Musik war neu und radikal. Ebenso der Einsatz von elektronischen Instrumenten und Tonbandgeräten, wie in dem in den 50er Jahren erschienenen Stück Désert. Nachdem er in den 30er und 40er Jahren nur sehr wenige Werke veröffentlicht hatte, schuf er in den 50er Jahren seine bedeutendste Musik. Unter anderem das Poem Elektronik, eine Auftragsarbeit für den Philips-Pavillon der Weltausstellung in Brüssel 1958. In späteren Jahren beriefen sich unter anderem Frank Zappa und Wolfgang Riem auf Edgar Varèse und nannten ihn einflussreich für ihre Arbeit. Also ab nach Belgien. Hier kommt das Stück Poem Elektronik. Peace, bis zum nächsten Mal. Thank you.
Das Wort hat der Abgeordnete Picard.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 9,5 Jahren, im April 1970, hat der Deutsche Bundestag aufgrund eines Antrags meiner Fraktion zum ersten Mal über die psychiatrische Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland debattiert. Aufgrund dieses Antrages gab es dann zwei Anhörungen im Ausschuss für Jugend, Familie, Gesundheit, eine davon in einem Landeskrankenhaus, wo wir uns sehr beeindruckt mit dem Problem direkt konfrontiert sahen. Und das hat dann zu einer einstimmigen Beschlussempfehlung des Hohen Hauses an die Regierung geführt, eine eingehende Untersuchung über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland anstellen zu lassen. Diese sogenannte Psychiatrie-Arcade wurde vor fast genau 4 Jahren der Regierung zugeleitet, die dann ihrerseits 3,5 Jahre brauchte, um eine Stellungnahme dem Parlament zu überreichen, aufgrund deren wir heute endlich sowohl die Arcade wie die Stellungnahme debattieren können. Wir haben bisher das Thema psychiatrische Versorgung und alles, was damit zusammenhängt, in diesem Hause, in seinen Ausschüssen und auch in der Öffentlichkeit als Mitglieder des Hohen Hauses, im Wesentlichen ohne kontroverse Diskussionen, ohne Spannungen und Auseinandersetzungen behandelt. Ich denke, dass wir dabei auch bleiben werden. Dennoch kann ich nicht anders, als einige Kritik auszusprechen. Ich denke, dass meine Fraktion recht hat, wenn sie bedauert, dass die Bundesregierung dieses so dringende gesundheits- und allgemeinpolitische Problem so zögerlich behandelt hat. Daraus kann man eben nicht schließen, dass das Interesse der Regierung übermäßig groß sei. Es ist der Verdacht entstanden und geäußert worden, als ob die Bundesregierung sich einreihe in die Reihe derer, die Psychiatrie nach wie vor als ein Randproblem behandeln und es gar zu verdrängen versuchen. Im Zusammenhang, meine Damen und Herren, mit der Arbeit der Sachverständigenkommission, mit der Psychiatrie-Arcade selbst und ihrer Veröffentlichung und einer Reihe von Tagungen, Berichten in Presse, Rundfunk und Fernsehen, für die man dankbar sein muss, auch wenn sie manchmal sehr kritisch und schockierend gewesen sind, ist das Problembewusstsein der Öffentlichkeit bei Politikern, Trägern und den Verbänden erstaunlich gewachsen. Und das ist gut so, denn verdeutlichen wir uns noch einmal, um welche Gruppe von Menschen es sich handelt. Es ist keineswegs, wie häufig angenommen wird, eine kleine Minderheit, sondern eine relativ große Gruppe, die als Stiefkinder unserer Gesellschaft häufig in noch viel zu großen Krankenhäusern, weit entfernt von Familie und Freunden, mangelhaft versorgt, stark benachteiligt gegenüber körperlich Kranken und in immer noch menschenunwürdigen Umständen, das ist ein Zitat aus der Stellungnahme der Psychiatriereferenten der Bundesländer, und diskriminiert von der Umwelt leben müssen. Die Wahrscheinlichkeit, an seelischen Störungen zu erkranken, ist weitaus größer, als allgemein angenommen wird. Die Sachverständigenkommission hat unter anderem festgestellt, dass 9% der Bevölkerung wegen psychisch bedingter oder seelisch mitbedingter Störungen einen praktischen Hausarzt aufsucht. Das ist also eine Gruppe, die die Zahl von beinahe 6 Millionen pro Jahr erreicht. Und das bedeutet, meine Damen und Herren, dass der Hausarzt, der traditionelle Allgemeinpraktiker, viel stärker als bisher in das Gesamtsystem der Versorgung integriert werden muss. Bei einem internationalen Vergleich schneiden wir als Bundesrepublik, die wir sonst mit Recht stolz sind, im sozialen Bereich eine führende Position einzunehmen, schlecht ab. Und wir liegen verglichen mit einigen Nachbarländern um 10 bis 15 Jahre in der Entwicklung der deutschen psychiatrischen Versorgung zurück. Das hat vielerlei Gründe, auf die ich nicht eingehen will. Aber es darf uns nicht daran hindern, eine etwas schnellere Gangart einzuschlagen. Und immer noch muss man zu Recht, wie kürzlich im deutschen Fernsehen geschehen, die Psychiatrie als sozialen Notstand Nummer 1 bezeichnen. Und in Fragen der psychiatrischen Versorgung ist die Bundesrepublik so etwas wie ein Entwicklungsland. Die am 31. August 1971 konstituierte Sachverständigenkommission hat schon im Oktober 1973 einen Zwischenbericht vorgelegt, in dem auf die brutale Realität in der stationären Versorgung psychisch Kranker und Behinderter hingewiesen wird. Es wurden Sofortmaßnahmen zur Befriedigung humaner Grundbedürfnisse gefördert und im Anschluss an den damaligen Zwischenbericht überall auch Programme, Sofortprogramme aufgestellt, die in einigen Bereichen der stationären Versorgung besonders sichtbare Veränderungen bewirkt haben. Dennoch, meine Damen und Herren, können wir uns damit nicht zufrieden geben, dass nämlich in unseren großen psychiatrischen Einrichtungen die äußeren Verhältnisse sich gebessert haben. Inzwischen schreiben wir das Jahr 1979 und die eingetretene Verzögerung in der Behandlung der Enquete führte dazu, dass sich Enttäuschung und Resignation breit gemacht haben bei den Betroffenen, ihren Angehörigen und bei dem Personenkreis, der in dem Bereich der psychiatrischen Versorgung verantwortungsvoll eine nicht leichte Aufgabe zu erfüllen hat. Die an die Stellungnahme der Bundesregierung zum Psychiatriebericht geknüpften hohen Erwartungen sind enttäuscht worden. Und das liegt auch an dieser Stellungnahme und nicht nur an einer gewissen Zwangssituation. Und der Hinweis auf mangelnde Kompetenz in einem weit überzogenen Maße lässt die Stellungnahme der Bundesregierung einen hinreichenden Mut zu einer klaren, zukunftsweisenden gesundheitspolitischen Aussage vermissen. Und vergeblich sucht man nach eindeutigen Schwerpunkten und Akzenten und nach einer konkreten Bekundung des Willens, die notwendige Reform der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter an entscheidenden Punkten voranzutreiben. Vielmehr erfahren die Empfehlungen der Sachverständigenkommission eine durchgängige Relativierung. Wenn das Augenmerk beständig auf mangelnde Ressourcen, auf langfristige, komplikationsreiche Realisierung, auf Überprüfung der Empfehlungen, Berücksichtigung regionaler Strukturen und so weiter gelenkt wird. Und folgt man der Stellungnahme der Bundesregierung, so bleibt ihr eindeutiger und klarer politischer Wille, was jetzt zu geschehen hat, geschehen könnte, doch weitgehend unkenntlich. Die Stellungnahme der Bundesregierung, so scheint es nach einer eingehenden Lektüre tatsächlich zu sein, ist eher ein Kommentar zu der Stellungnahme der 11 Bundesländer. Lassen Sie mich hier eine Bemerkung machen. Natürlich wissen wir, dass der Bund in Bereichen der Psychiatrie keine oder im Bereich des Gesundheitswesens keine Alleinzuständigkeit, sondern eine sehr reduzierte Zuständigkeit hat. Das kann uns aber nicht davor bewahren und daran hindern, ein allgemein drängendes und gar bedrückendes Problem in diesem Hohen Hause zu erörtern und die Bundesregierung zu veranlassen, dazu ihre eindeutige Meinung zu sagen. Welche geringe gesundheitspolitische Bedeutung und welch geringen gesundheitspolitischen Stellenwert muss wohl die Ministerin der Versorgung psychisch Kranker zumessen, dass es schließlich bei der Kabinettsberatung zu einer Aktion des Bundesfinanzministers kommen musste, um einen Beitrag der Bundesregierung, einen finanziellen Beitrag der Bundesregierung von einiger Bedeutung zur Reform auf die Beine zu stellen. Mit welchem Kleinmut muss der Ressortministerin in diese Kabinettssitzung gegangen sein, ohne eine entsprechende Vorstellung vorher gebildet zu haben und begründen zu können? Zwar ist es zu begrüßen, und wir tun das, dass sich die Bundesregierung die vier Prinzipien der Sachverständigenkommission zur Reform der psychiatrischen Versorgung zu eigen macht, wie sie überall in der Welt als verbindlich anerkannt sind, nämlich die gemeindeeigene Versorgung, die gemeindenahe Versorgung, die Gleichstellung von psychisch und somatisch Kranken, eine bedarfsgerechte und umfassende Versorgung und die Koordination aller Versorgungsgebiete. Dennoch sind die Ausführungen der Bundesregierung zu den einzelnen Punkten dürftig. Besonders unbefriedigend erweist sich die Stellungnahme hinsichtlich der Verwirklichung einer gemeindenahen psychiatrischen Versorgung. Denn bedenkenlos wird die Auffassung der Psychiatriereferenten der Bundesländer übernommen. Die psychiatrischen Krankenhäuser müssten Kernstück der Versorgung bleiben. Ich verweise auf die Seite 7 der Stellungnahme und die Seite 15, wo diese Prioritätensetzung der Psychiatriereferenten der Bundesländer vermerkt ist. Niemand, meine Damen und Herren, hat je bestritten oder bestreitet es heute, dass die stationäre Versorgung psychisch Kranker auf bestehende psychiatrische Krankenhäuser auch zukünftig angewiesen ist. Jedoch zeigt sich in der Stellungnahme der Bundesregierung und nicht nur darin, sondern auch in der öffentlichen Diskussion eine Tendenz zur reformwidrigen Festschreibung des Status quo. Es wird nicht zur Kenntnis genommen, dass eine Entwicklung zu fordern ist, welche dem angemessen dimensionierten psychiatrischen Krankenhaus, das heißt nicht einer übergroßen Einrichtung, sondern dem angemessen dimensionierten psychiatrischen Krankenhaus, dem ihm zukommenden Platz anweist. Nämlich ein Glied in dem vielfältigen System von Versorgungsangeboten zu sein, das definierte Aufgaben zu erfüllen hat. Darüber hinaus hat die Bundesregierung hierbei, so scheint es mir, einen gesundheitspolitisch höchst wichtigen Faktor außer Acht gelassen. In der von ihr veranlassten Planungsstudie zur Psychiatrie-Enquete wird nachgewiesen, dass die stationäre Versorgung mit weitem Abstand die teuerste Versorgung ist. Das heißt mit anderen Worten, auch wenn wir wirtschaftlich denken, und wir sind ja wohl dabei, im Gesundheitswesen wirtschaftlich zu denken, muss man einen stärkeren Akzent auf die gemeindenahe Versorgung legen. Eine Gegenüberstellung des Versorgungsaufwandes für Wohnheimpatienten zum Beispiel und Krankenhauspatienten zeigt sehr deutlich, dass Wohnheimpatienten bei einer sogar besseren Ausstattung, personellen Ausstattung, als wir sie normalerweise in einer Pflegeabteilung eines Krankenhauses haben, nicht nur humaner, sondern auch finanziell wirtschaftlicher sind. Eine Reduzierung der Kosten, die in diesem Bereich von großer Bedeutung ist, bis um 50%. Eine entscheidende Rolle bei der gemeindenahen psychiatrischen Versorgung spielt der Ausbau der ambulanten Dienste. Es fehlen dort in hohem Maße niedergelassene Ärzte, niedergelassene ärztliche, nichtärztliche Psychotherapeuten. Hier müssen wir uns in absehbarer Zeit dennoch, auch wenn das schwierig ist, mit der Verabschiedung eines Psychotherapeutengesetzes beschäftigen. Es fehlen Beratungsstellen für Kinder, Jugendliche und Eltern. Es fehlen niedergelassene Psychagogen, psychosoziale Versorgungseinrichtungen, ambulante Dienste am Krankenhaus. Ich sage das deshalb, weil die Mehrzahl aller psychisch Kranken, etwa 600.000 im Jahr, wie ich vorhin schon ausführte, ambulant versorgt wird und etwa ein Drittel, nämlich 200.000, nur stationär versorgt werden müssen in unserem jetzigen Versorgungssystem. Und bei einer Veränderung lässt sich diese Zahl der stationären Aufnahmen reduzieren, mindestens die Verweildauer für eine Vielzahl von ihnen auch noch verkürzen. So ist die Fortsetzung der bisherigen Politik mit dem Hauptakzent auf dem psychiatrischen Krankenhaus eine nicht zu verantwortende und allen Erkenntnissen widersprechende Zementierung des stationären Bereiches. Wir sollten, meine Damen und Herren, uns nicht scheuen, hier die Akzente etwas anders zu setzen, und zwar merklich anders zu setzen, als sie in der Stellungnahme der Bundesregierung zu entnehmen sind. Nicht umsonst, meine Damen und Herren, hat der Enquete-Bericht in seinem Prioritätenkatalog nach dem Auf- und Ausbau der komplementären und ambulanten Dienste den Aufbau psychiatrischer Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern gefordert. Eine gemeindenahe Psychiatrie ist ohne Abteilungen an Allgemeinkrankenhäusern nicht möglich. Und eine Reintegration der Psychiatrie in die Allgemeinmedizin und ein Abbau von Vorurteilen und eine Eingliederung des psychisch Kranken in die Allgemeinmedizin und eine Gleichstellung des psychisch Kranken mit dem somatisch Kranken wird ohne allgemeine Krankenhäuser mit Fachabteilungen nicht möglich sein. Eine noch nicht abgeschlossene, gegenwärtig laufende Untersuchung macht aber deutlich, dass die Zahl der inzwischen entstandenen Fachabteilungen an Allgemeinkrankenhäusern viel zu niedrig ist, als dass man von einer Tendenzänderung sprechen könnte, und dass gleichzeitig fast die gleiche Zahl an neuen Krankenhäusern entstanden ist. Auch die Planung für die Zukunft weist die gleiche Tendenz aus. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Und es geht aus dieser Untersuchung ganz eindeutig hervor, dass die deutsche psychiatrische Versorgung nicht nur am psychiatrischen Krankenhaus als einem Glied der Versorgungskette festhält, was notwendig ist, sondern dass die Prädominanz auch für die Zukunft erhalten bleiben soll. Dies wäre ein gefährlicher, ein falscher Weg. Meine Fraktion wäre der Bundesregierung außerordentlich dankbar, wenn sie die gemeindenahe Versorgung und damit die verstärkte Einrichtung von Fachabteilungen zum Ziele ihrer Bemühungen auch bei der beabsichtigten Modellfinanzierung machen würde. Wir halten die Einführung des Paragraphen 368n Absatz 6 in die Reichsversicherungsordnung für einen großen Fortschritt. Doch erfolgen die bei der Umsetzung dieser Änderung in die Praxis, nämlich bei der Ermöglichung von ambulanter Betreuung durch psychiatrische Krankenhäuser, die Finanzierungsschwierigkeiten, die hier auftreten, erfordern ein weiteres energisches Bemühen und eine entsprechende Verbesserung des Leistungsrechts. Ich bin mir klar darüber, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist, meine Damen und Herren, aber wir sind auf dem richtigen Wege gewesen, als wir diesen Paragraphen entsprechend verändert haben. Über die komplementären Dienste, meine Damen und Herren, will ich mir ersparen, im Einzelnen zu sprechen. Ich mache nur darauf aufmerksam, dass die komplementären Dienste, das heißt alle diejenigen vielfältigen Einrichtungen der Vor- und Nachsorge und der Übergangseinrichtungen unerlässlich sind. Dazu wird mein Kollege Burger im Eingehenden Stellung nehmen. Seit den 70er Jahren haben sich die Landeskrankenhäuser zunehmend zu klinischen Behandlungszentren gewandelt. Man spricht von einer Klinifizierung der Psychiatrie. Dieser Prozess ist uneingeschränkt zu begrüßen. Dennoch haben wir hier erfahren müssen, dass Tausende nicht mehr krankenhauspflegebedürftiger Patienten in Heime verlegt worden sind, die ihrerseits leider oft für die Betreuung dieser Personen weder vom Raumangebot noch von der Personalausstattung noch von der geografischen Lage her geeignet sind. Und von einer gezielten und ausreichenden Therapie kann ebenfalls weithin keine Rede sein. So ist eine zwar zu begrüßende Entwicklung innerhalb der Reform der Psychiatrie auf Kosten und zu Lasten der Langzeitkranken und Behinderten durchgeführt worden. Auch der Bundesregierung ist es bekannt, dass die Situation im Heimsektor besorgniserregend und eine Herausforderung für die Psychiatrie ist. Bei einer Verlegung aus dem Landeskrankenhaus und anderen stationären Einrichtungen in Heime konnten oft die medizinischen und Sozialbedürfnisse der Bewohner nicht hinreichend berücksichtigt werden. Und das ist eine eklatante Benachteiligung der Gruppe der psychisch und sozial Schwerbehinderten. Das bedeutet letzten Endes eine Herausnahme einer großen Gruppe aus der Verantwortung der Psychiatrie. Und wir dürfen das nicht zulassen. Als unzufrieden und wenig überzeugend ist die Auskunft der Bundesregierung, dass sie zwar die Reform des Vormundschafts- und Pflegschaftsrechts für erforderlich hält, dass sie aber nicht erkennen lässt, auf welche Weise auch nur Vorarbeiten bis jetzt eingeleitet worden sind. Es scheint, als ob es hier bei einer verbalen positiven Äußerung geblieben ist, ohne den Willen wirklich auch tätig zu werden. Ein sehr trauriges Schauspiel ist die seit Jahren immer wieder angekündigte und dann doch verschobene Beseitigung des sogenannten Halbierungserlasses. Nicht deshalb, weil dieser sogenannte Halbierungserlass aus dem Jahr 1942 aus der Nazizeit stammend und von dem Geiste der damaligen Behandlung psychisch Kranker geprägt, heute noch angewandt würde. Aber da er nicht mehr angewandt wird, könnte er längst beseitigt sein. Warum wird er nicht beseitigt? Weil es keine adäquate ihn auffangende Kostenregelung bis jetzt gibt, die es dann wohl doch bei demselben Zustand belassen sollte, wie wir ihn haben, dass nämlich der psychisch Kranke einer Regelung im Grunde unterworfen ist, die die Hälfte seiner Kosten der Sozialhilfe auflastet und dass auf diese Weise psychische Krankheit immer noch in ihrer Behandlung und Betreuung psychisch Kranker letzten Endes von dem zu Behandelnden selber getragen werden könnte, wenn man einen solchen Erlass wieder in Kraft setzt, dass er noch nicht aufgehoben ist, erweckt den Verdacht, dass man aus finanziellen Gründen eine Gleichstellung psychisch Kranker mit körperlich Kranken vermeidet. Wir erwarten dringend, dass dieser Erlass ersatzlos gestrichen wird, weil er ein Hinderungsgrund ist für die Gleichstellung der psychisch Kranken mit den somatisch Kranken. Seit den ersten Anfragen im Deutschen Bundestag Ende der 60er Jahre sind 10 Jahre vergangen. Seit der Vorlage des Zwischenberichtes 6, seit der Vorlage des Endberichtes 4 Jahre. Was hat die Bundesregierung in der Zwischenzeit getan, um gerüstet zu sein für die dringend notwendige Reform der Versorgung psychisch Kranker? Welche Vorstellungen hat sie entwickelt auf der Basis des Sachverständigenberichtes? Welche Konzeptionen, welche Fachleute für die Durchführung, wenn es eine solche Konzeption geben sollte, ins Auge gefasst? Dabei spreche ich nicht von den seit 76 laufenden 10 kleineren Modellversuchen, die, was die Planung und Koordination angeht, mehr schlecht als recht laufen. Ich spreche von den Millionenbeträgen, die für die nächsten Jahre vorgesehen sind. Und darüber gibt es, glaube ich, in diesem Hause keinen Streit. Und wir werden diesen vorgesehenen Beträgen zustimmen und begrüßen es. Nur, es ist bis heute nicht zu erkennen, dass seit Übergabe des Sachverständigenberichts 75 eine Konzeption erarbeitet ist, um jetzt eine sinnvolle Planung vorlegen zu können. Und deshalb ist das eigentlich betrüblich, und wir werden bei den Haushaltsberatungen noch darauf zu kommen haben, dass wir nach jahrelangem Vorliegen der Empfehlungen und der von einer breiten Zustimmung in dem Kreise der Betroffenen tragenden Empfehlungen im zuständigen Ministerium nicht frühzeitig vorgesorgt haben dafür, was man tun könnte, wenn man entsprechende Mittel hätte. Nun kann es passieren, dass wir die Mittel haben, aber nicht in der Lage sind, sie auf eine gezielte Weise auszugeben. Und es wäre falsch, meine Damen und Herren, wenn man große Mittel in die Reform der Psychiatrie investieren wollte, ohne die damit verbundenen Gefahren zu vermeiden. Wir haben in den Vereinigten Staaten ein Beispiel, was passieren kann, wenn man auf mehrere Jahre sehr großzügig finanziert, dann diese Finanzierung nicht weitergeführt werden kann und eine Krise einbricht und ein Rückschlag, der uns um viel mehr Jahre zurückwirft, als wir das vorher zu befürchten hatten. Ich hoffe deshalb, meine Damen und Herren, dass die Bundesregierung sehr rasch eine solche Konzeption entwickelt, die realisierbar ist, weil wir es mit hohen Beträgen zu tun haben werden und weil es nicht zu verantworten wäre, diese Beträge auszugeben, ohne hinreichend der Gefahr vorgebeugt zu haben, dass wir Fehlentwicklungen damit finanzieren. Ich komme in diesem Zusammenhang auf eine weitere Empfehlung der Sachverständigenkommission, die nicht die Gegenliebe der Bundesregierung gefunden hat oder jedenfalls nicht die Unterstützung. Die Sachverständigenkommission schlägt vor, um die Entwicklung in der Versorgung der psychisch Kranken verfolgen zu können, eine Institution auf der Ebene der Bundesländer zu gründen. Wir haben seit 1973 schon nicht mehr die Möglichkeit, die seither laufende Entwicklung zu überblicken. Und das bringt Gefahren mit sich, dass wir zu Fehlschlüssen kommen könnten. Und so hat damals die Sachverständigenkommission gemeint, dass Reformhaben so angelegt sein müssten, dass sich aus der konkreten Versorgungssituation eine empirische Überprüfung vornehmen lässt. Und jeder Schritt bedürfe der sorgfältigen Vorbereitung und Kontrolle. Mängel oder Fehlentwicklungen bedürften einer raschen Korrektur. Und dazu diese Institution auf Bundesebene zwischen Bund und Ländern. Über die Notwendigkeit dieser Institution sind sich interessanterweise alle Fachleute einig und alle Verbände und alle Betroffenen. Lediglich ist das natürlicherweise ein Punkt, der zwischen Bund und Ländern im Einvernehmen nur zu regeln ist. Ich denke, dass man dazu keinen Staatsvertrag braucht, sondern ich denke, dass man fortfahren kann, wo die Arbeit in der Sachverständigenkommission geendet hat, nämlich in einer vertrauensvollen und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Auch die Erarbeitung der Psychiatrie-Enquete war ja nur deshalb möglich, weil Bund und Länder sich dieses Problems gemeinsam angenommen haben. Meine Fraktion fordert die Regierung dringend auf, folgende 3 Bereiche in der Versorgung psychisch Kranker und Behinderter vorrangig im Benehmen mit den Ländern durch Modelle zu fördern und zu erproben. Erstens, den ambulanten Sektor, der die Mehrzahl aller psychisch Kranken versorgt, und dessen Ausbau im Vergleich zur Krankenhausversorgung nicht den Erfordernissen angepasst werden konnte in der Zwischenzeit. Zweitens, weiterhin muss vorrangig der Komplementärbereich gefördert werden. Denn diese Versorgungsform hat Schlüsselbedeutung für die Neuordnung der psychiatrischen Versorgung. Sie entlastet den stationären Bereich und sie gewährleistet zusammen mit dem stationären Bereich eine bedarfsgerechte Versorgung und ist wesentlich wirtschaftlicher und humaner als der reine Krankenhausaufenthalt. Als drittes komme ich zurück auf diese Institution auf Bundesebene, weil wir mit dieser Institution eine ständige, enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern gewährleistet sind, eine Begleitung, eine wissenschaftliche Begleitung, eine kontrollierende Begleitung der Modelle für möglich und für notwendig achten. Wir möchten an dieser Stelle der Sachverständigenkommission, über deren Bericht wir ja, obwohl er seit 4 Jahren vorliegt, noch nicht sprechen konnten, herzlich danken für das hohe Maß an Verantwortungsbereitschaft, an Sachkenntnis. Und wir möchten danken, meine Damen und Herren, der Mitarbeit der Länder, die sich bewährt hat. Und auch wenn wir nur eine geringe Zuständigkeit haben, sollten wir uns auch in Zukunft mit diesem Thema beschäftigen. Übrigens hat auch das Parlament im Rahmen der interparlamentarischen Arbeitsgemeinschaft eine solche Zusammenarbeit mit den Ländern bisher praktiziert und mit Erfolg praktiziert. Wir hätten von der Stellungnahme der Bundesregierung mehr Klarheit und Mut gewünscht. Und ich denke, dass die Unterstützung des ganzen Hauses der Bundesregierung diesen Mut und diese Klarheit noch verschaffen wird. Auch weiterhin, meine Damen und Herren, ich greife das auf, was ich eingangs gesagt habe, ist meine Fraktion bereit und hält es für notwendig und für erfolgreich, wenn wir in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen den 3 Fraktionen hier uns diesem Thema weiter eingehend widmen. Ich danke Ihnen.
Ja, das war die heutige 95. Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 50 Jahre Deutsche Psychiatrie. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin alles Gute und Tschüss.